MDR Kultur. Glaubenssachen.
Schlangen, Lämmer, Löwen. Über Tiere im Christentum. Eine Sendung von Bruno Preisendörfer.
Alles fing mit Eva, der Schlange und der Banane an.
Der Banane?
Das mit dem Apfel ist ein Gewohnheitsfehler. Entstanden aus übersetzerischer Freiheit. Im Urtext heißt es einfach nur Frucht. Auch Luther übersetzte noch so. Und früher kursierte die Vermutung, dass es sich bei dieser Frucht um eine Feige gehandelt haben könnte. Um eine Paradiesfeige. Mit diesem schönen, aber ausgestorbenen Wort wurde einstmals die Banane bezeichnet.
Die Frucht, welche wie ein halber Mond gekrümmt ist, wird von einigen für die verbotene Frucht im Paradiese gehalten, wie sich denn auch Adam mit den großen Blättern dieses Gewächses nach dem Falle bedeckt haben soll. Eine Überlieferung, welche diesem Gewächse den Namen einer Feige erworben hat.
So steht es in Johann Christoph Adelungs Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart aus dem 18. Jahrhundert. Trotzdem wirkt die Vorstellung, die böse Schlange habe Eva zum Essen einer Banane verführt, heute eher komisch. Zu eng ist in unserem kollektiven Bildgedächtnis die Schlange mit dem Apfel assoziiert und damit wiederum die Erbsünde, die zur Vertreibung unserer Ureltern aus dem Paradies führte. Jahwe wandte sich bei seinen Verfluchungen auch direkt an die Schlange:
Feindschaft will ich setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Spross und ihrem Spross.
So heißt es im zweiten Schöpfungsbericht. Dem ersten Schöpfungsbericht zufolge erschuf Gott die Tiere und danach den Menschen.
Nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie.
Von Adams Rippe ist hier, im Unterschied zum zweiten Schöpfungsbericht, nicht die Rede. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass Gott im zweiten Bericht dem Adam, noch bevor er die Eva aus dessen Rippe modelt, die Tiere zuweist, auf dass sein Geschöpf den übrigen Geschöpfen ihre Namen gebe. Im ersten Bericht wiederum segnet Gott das Menschenpaar mit dem Auftrag:
Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde und macht sie euch untertan. Herrschet über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf Erden regt.
Heute hört sich diese Passage anders an als für die Menschen der Viehzüchtergesellschaften zur Entstehungszeit der biblischen Erzählung. In diesen Gesellschaften bedeutete Herrschaft vor allem Pflege und Aufzucht, nicht Raubbau oder Ausrottung. Von den Ergebnissen dieser Pflege wurde Gott ein Opfer dargebracht. Eben jenes Opferlamm, das in der jüdischen und christlichen Symbolwelt über Jahrhunderte und Jahrtausende bis heute eine so große Rolle spielt und das im Messgesang des Agnus Dei, dem Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, gepriesen wird. Jesus als Erlöser ist einerseits dieses Lamm Gottes, als das ihn Johannes der Täufer bezeichnet hat, andererseits ist er der gute Hirt, wie es beim Evangelisten Johannes heißt.
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe.
An einer anderen Stelle, bei Matthäus, heißt es jedoch:
Wie viel mehr wert als ein Schaf ist nun ein Mensch?
Man könnte meinen, dass beides nicht recht zusammenpasst. Denn wenn ein Mensch mehr wert ist als ein Schaf, sollte er nicht sein Leben für es hingeben, auch wenn er Hirte ist. Luther hätte einen solchen Einwand als Klügelei abgetan. Und tatsächlich kommt es auf den jeweiligen Kontext der beiden Aussagen an. Mit der ersten bezieht sich Jesus metaphorisch auf seine Bereitschaft zum Opfer. Bei der zweiten geht es um die Pharisäerfrage, ob man am Sabbat Gutes tun dürfe. Darauf antwortet Jesus:
Wer unter euch, der ein einziges Schaf hat, wird es nicht, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, ergreifen und herausziehen? Wie viel mehr wert als ein Schaf ist nun ein Mensch? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun.
Das ursprüngliche Gleichnis vom Hirten und der Herde gehört bis heute zum Predigtrepertoire, wenn es zum Beispiel um das Verhältnis zwischen dem Papst und der Kirche oder zwischen dem Priester und der Gemeinde geht. Dabei empfinden sich in unseren modernen Individualgesellschaften auch gläubige Menschen eher nicht als Herdenwesen. Manchmal bleiben eben die religiösen Sinnbilder hinter den lebensweltlichen Selbstbildern zurück. Was aber das Opfern angeht, so ist daran zu erinnern, dass Jahwe, dasjenige des Schafzüchters Abel, demjenigen des Feldbauern Kain vorzieht, was bekanntlich zum Brudermord führt und auf lange Sicht dazu,
dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Gedankengebilde ihres Herzens alle Zeit nur auf das Böse gerichtet war.
Diese Sittenverderbnis der Menschheit bringt den Schöpfer zu dem Entschluss, seine Geschöpfe in einer Sintflut zu ertränken. Mit Ausnahme Noahs und seiner Familie, sowie einer von Gott genau festgelegten Anzahl von Paaren der verschiedenen Tiere, die Noah in der Arche zu bergen hatte. Nach der Sintflut, als das Wasser beginnt, sich zurückzuziehen, lässt Noah erst einen Raben fliegen, der unermüdlich umherflattert. Dann eine Taube, die ermattet zurückkommt, weil immer noch das Wasser auf der Erde steht. Und dann noch eine Taube. Die kehrt mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück.
Das Symbol einer Taube mit einem Olivenzweig gilt in vielen Religionen und an vielen Orten als Symbol der Liebe und des Friedens.
So erklärt es eine Website der Vereinten Nationen und erinnert an das Geschenk eines Papstes an einen UN-Generalsekretär.
Bei seinem offiziellen Besuch bei den Vereinten Nationen im Jahr 1979 überreichte Papst Johannes Paul II. Den Vereinten Nationen die Reproduktion eines im 12. Jahrhundert gemalten Mosaiks. UN-Generalsekretär Kurt Waldheim nahm es im Namen der Vereinten Nationen entgegen.
Noah lässt übrigens noch eine dritte Taube fliegen. Die kehrt gar nicht mehr zurück. Nachdem die Welt wieder trocken ist, wiederholt und verschärft Gott den einst an Adam und Eva erteilten Herrschaftsauftrag.
Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde, auf allen Vögeln des Himmels und auf allem Gewürm auf dem Boden und auf allen Fischen des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben.
Die Fische müssen allerdings erst aus dem Meer oder dem See Genezareth geholt werden. Immerhin war Petrus, später von Jesus zum Fels der Kirche und zum Schlüsselverwalter des Himmels ernannt, ein Fischer. Diese geistliche Berufung des Petrus hängt unmittelbar mit dessen weltlichem Beruf zusammen, wie der Evangelist Lukas erzählt. Jesus predigt am Ufer des Sees, und als die Menge zu drängend wird, bittet er Simon Petrus, der gerade nach einem erfolglosen Fischzug die Netze auswäscht, in dessen am Ufer liegendes Boot steigen und von dort aus weiter predigen zu dürfen. Nach der Predigt sagt Jesus zu den Fischern, sie sollen erneut ausfahren.
Simon antwortete, Meister, die ganze Nacht haben wir uns abgemüht und nichts gefangen. Doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.
Und tatsächlich machen sie einen überwältigenden Fang. Erschüttert fällt Simon Petrus auf die Knie. Dann erfolgt gewissermaßen die Ernennung zum Jünger.
Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fischen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm.
Bis heute wünschen die Fischer und Angler einander Petri Heil. Und auf bildlichen Darstellungen sind neben einem Schlüssel oft auch Fische zu sehen. Und bis heute sitzen künstliche Hähne auf den Kirchturmspitzen und drehen sich nach dem Wind. Auch das hat mit Petrus zu tun. Nach der Gefangennahme Jesu streitet er ab, einer von den Jüngern zu sein und erfüllt nun nach Matthäus die Vorhersage.
Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Genauso geschah es dann auch. Später wird der Apostel in einem Brief die Gläubigen ermahnen.
All eure Sorge werfet auf Gott, denn ihm liegt an euch. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge.
Der Löwe als Gleichnis kommt in der hebräischen Bibel und in der christlichen Überlieferung häufig vor. Einerseits als Bedrohung der Sicherheit der Herde und des Hirten, andererseits als Sinnbild von Mut, Macht und Stärke. Obwohl, die zoologische Zwischenbemerkung sei gestattet, der Löwe nach menschlichem Maßstab eigentlich ein Feigling ist. Er, das heißt genau genommen sie, denn die Weibchen sind es, die auf Beute gehen, jagen nicht als tapfere Einzelkämpfer, sondern hetzen im Rudel. Trotzdem möchte man es auch mit einem einzelnen Tier nicht zu tun bekommen, es sei denn, man wäre Simson, auch bekannt als Samson. Das alttestamentliche Buch Richter erzählt, er sah
einen jungen Löwen, der ihm brüllend entgegensprang. Da kam der Geist Jahwes über ihn, und ohne etwas in der Hand zu haben, riss Simson den Löwen in Stücke, wie man ein Böckchen in Stücke reißt.
Später sieht er nach der Löwenleiche.
Und siehe, da fand sich im Gerippe des Löwen ein Bienenschwarm und Honig. Er sammelte ihn in seine Hand und im Weitergehen aß er davon.
Im Prophetenbuch Jesaja wiederum findet sich eine Idylle. Eine tierische Idylle, in der Raub- und Beutetiere sozusagen vegetarisch nebeneinander leben.
Dann wohnt der Wolf bei dem Lamm und lagert der Panther bei dem Böcklein. Kalb und Löwenjunges weiden gemeinsam. Die Kuh wird sich der Bären zugesellen und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe nährt sich wie das Rind von Stroh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Und in die Höhle der Natter streckt das entwöhnte Kind seine Hand.
Dann wird selbst die ursprüngliche Feindschaft, die Gott nach dem Apfel, Feigen oder Bananenbiss zwischen Eva sowie deren Nachkommen und die Schlange sowie deren Nachkommen gesetzt hat, überwunden sein. Anders als in der bei Jesaja paradiesisch ausgemalten Friedfertigkeit kommt im Garten Eden der Genesis-Berichte kein Löwe vor. Gleichwohl ist er ein Metapherntier von dermaßen weiter Aura, dass er einerseits als der brüllende Löwe des Widersachers vorstellbar ist und andererseits als Emblem für Jesus aus dem Stamme Juda. Die Genesis berichtet, wie Jakob seinen Sohn Juda segnet.
Ein junger Löwe ist Juda. Von der Beute erhebst du dich, mein Sohn. Dann streckt er sich hin, liegt wie ein Löwe da. Wer darf ihn reizen?
Im Prophetenbuch Ezechiel wird von 4 sturmumtosten und feuerumloderten Lebewesen berichtet.
Ihre Gesichter aber sahen so aus. Ein Menschengesicht und ein Löwengesicht zur Rechten hatte jedes von den 4. Ein Stiergesicht zur Linken jedes von den 4. Und ein Adlergesicht jedes von den 4.
Das findet eine Entsprechung in der Apokalypse des Johannes, die 4 Wesen aufzählt, die den Himmelsthron umstehen.
Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite Wesen glich einem Stier, das dritte Wesen hatte ein Gesicht wie das eines Menschen und das 4. Wesen glich einem fliegenden Adler.
Die 4 Wesen loben und preisen Gott ununterbrochen.
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allherrscher, der war und der ist und der kommt.
Es ist jenes heilig, 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 das Franz Schubert in seiner deutschen Messe so herzergreifend vertont hat. Dass aber die 4 Wesen den 4 Evangelisten zugeordnet werden, der Adler dem Johannes, der Stier dem Lukas, der Mensch dem Matthäus und der Löwe dem Markus, dies geht auf den Kirchenvater Hieronymus zurück, den Schöpfer der Vulgata, der lateinischen Bibel. Ihm ist in der christlichen Ikonographie selbst ein Löwe beigesellt. Die mittelalterliche Legenda Aurea erzählt:
Einstmals kam ein Löwe hinkend in das Kloster. Die anderen Brüder flohen, da sie ihn sahen. Hieronymus aber ging ihm entgegen als einem Gast. Der Löwe wies ihm den wunden Fuß, da rief Hieronymus die Brüder und gebot ihnen, den Fuß zu waschen und nach der Wunde zu suchen. Das taten sie und fanden, dass ihn ein Dorn hatte gestochen. Sie pflegten ihn und der Löwe ward so zahm, dass er mit ihnen lebte gleich einem Haustier.
Der Löwe wird dann zum Hirten berufen, zum Hirten des Esels, mit dem die Klosterbrüder das Brennholz aus dem Wald holen. Er bewacht den Esel auf der Weide, kommt jedoch eines Tages ohne ihn zurück. Der Esel war gestohlen worden, während der Löwe ein Nickerchen machte. Verständlicherweise nahmen die Klosterbrüder an, der Löwe habe den Esel gefressen. Zur Strafe luden sie fortan ihm das Holz auf den Rücken, bis sich die Sache aufklärte, der Esel zurückkam und der Löwe rehabilitiert wurde. Die Legenda Aurea weiß auch vom heiligen Franziskus zu erzählen.
Franziskus war voll Taubeneinfalt und mahnte alle Kreaturen zur Liebe ihres Schöpfers. Er predigte den Vögeln, die hörten ihm zu und ließen sich von ihm streicheln. Einstmals, da er predigte, zwitscherten die Schwalben. Da schwiegen sie alsbald, da er es ihnen gebot. Er las die Würmlein von der Straße, dass sie von den Füßen der Vorübergehenden nicht zertreten würden. Den Bienen ließ er guten Honig geben und guten Wein, damit sie in der Kälte des Winters nicht verdürben, und nannte alle Tiere seine Brüder.
Der verstorbene Papst Franziskus hatte seinen Namen gewählt, weil der heilige Franz von Assisi sich für die Armen eingesetzt und stets alle Geschöpfe geehrt hatte, eben von den Vöglein des Himmels bis zu den Würmlein der Erde. Allerdings äußerte sich der Papst einmal kritisch zu übertriebener Tier- und mangelnder Kinderliebe. Der daraufhin kursierende Vorwurf, der Papst habe sich abfällig über Tierschutz geäußert, veranlasste Vatikan News zu einer Richtigstellung.
Als Meilenstein für einen anderen Umgang mit den Tieren galt vielen die 2015 von Papst Franziskus veröffentlichte Umweltenzyklika. Darin preist Franziskus seinen heiligen Namensvetter aus dem Mittelalter, den Schutzpatron der Tiere, als Vorbild. Gleich ihm betont der Papst den Eigenwert der Tiere. Der letzte Zweck der anderen Geschöpfe sind nicht wir. Der heilige Franziskus von Assisi könne als ein christlicher Tierschützer der ersten Stunde gelten. Mit Papst Franziskus gesprochen, widerspricht also jegliche Grausamkeit gegenüber irgendeinem Geschöpf letztlich auch der Würde des Menschen.
Mit gutem Grund wurde der Welttierschutztag auf den 4. Oktober gelegt, den Gedenktag des heiligen Franziskus. Aber widerspricht nicht die zitierte Auskunft über den Eigenwert der Tiere, der nicht von ihrer Zweckhaftigkeit für uns abhänge, dem zweifachen Herrschaftsauftrag, den Gott erst Adam und Eva und dann noch einmal Noah übertrug? Dazu heißt es in Absatz 66 der päpstlichen Umweltenzyklika:
Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der gesamten Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen, da wir uns geweigert haben anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind. Diese Tatsache verfälschte auch den Auftrag, uns die Erde zu unterwerfen und sie zu bebauen und zu hüten. Als Folge verwandelte sich die ursprünglich harmonische Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur in einen Konflikt. Darum ist es bedeutungsvoll, dass die Harmonie, in der der heilige Franziskus von Assisi mit allen Geschöpfen lebte, als eine Heilung jenes Bruches interpretiert wurde.
Die Wertschätzung eines jeden Geschöpfes bedingt auch die Wertsetzung der Schöpfung insgesamt. Sind wir nur die Nutznießer der Erde, die wir aus Eigeninteresse schonen und pflegen sollen? Oder sind wir gewissermaßen auch die Hirten der Erde, die wir am Ende der Zeiten unversehrt in Gottes Hand zurückzugeben haben? Es ist Glaubenssache, ob wir Natur, Erde und uns selbst als von Gott Geschaffenes auffassen oder als ohne Schöpfer und ohne schöpferischen Anstoß allein von der Natur hervorgebrachtes. Über dieser großen Glaubensfrage soll ein kleines Tierlein nicht vergessen werden, das uns bedürftigen Menschen in manchem näher ist als die im übertragenen, wie im physischen Sinn großen Tiere, von denen bisher die Rede war. Die Kirchenmaus. Warum ist sie arm? Die sprachgeschichtliche Herkunft des Ausdrucks ist ungeklärt. Aber die Vermutung liegt nahe, dass die Kirchenmaus, anders als die naturverbundene Feldmaus oder die zivilisationsangepasste Stadtmaus, in ihrem religiösen Habitat, wenn es denn so ausgedrückt werden darf, wenig zu knabbern findet. Andererseits können Mäuse selbst einem Franziskus zu schaffen machen. Krank, schwach und nahezu erblindet fand er Unterschlupf in einer Hütte im Garten der heiligen Clara, litt dort aber unter einer Mäuseplage. In dieser Situation dichtete er den Cantico delle Creature, das Loblied der Geschöpfe, besser bekannt als Sonnengesang.
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Schlangen, Lämmer, Löwen – über Tiere im Christentum. Sie hörten eine Sendung von Bruno Preisendörfer. Es sprachen Sonja Weißwenger und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Von heiliger Wut und gerechtem Zorn, über eine uralte Kraft zwischen Zerstörung und Wandel.
NDR Kultur.